Herzlich willkommen
bei der Ruhreule,
einem Podcast
aus Frendenberg
mit Gästen
über Themen
mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit.
Jetzt kommt unsere nächste Kooperationsfolge mit dem Hellweger Anzeiger.
Genau, wir machen ja jetzt alle paar Wochen eine Folge mit aktuellem Bezug und mit dabei ist wieder Lina Wegeshoff, Redakteurin beim Hellweger.
Hallo!
Welche aktuellen Themen aus Frendenberg hast du heute mitgebracht?
Wir sprechen heute über Starkregenereignisse. Die sind ja in Frendenberg schon einige Jahre ein Problem und in diesem Jahr gab es ja auch schon die erste Überschwemmung. Außerdem sprechen wir über das Thema Kita-Plätze. Auch ein Dauerthema und auch da passiert gerade ein bisschen was in Frendenberg.
Ja, und los geht's heute mit dem Thema Starkregen. Vielleicht kurz zur Definition. Starkregen bedeutet, dass besonders viel Regen in kurzer Zeit fällt. Der Deutsche Wetterdienst unterscheidet da nochmal in 3 Stufen, je nach Niederschlagsmenge.
Und das Problem von Starkregen im Gegensatz zu normalem Regen, sage ich mal, der lange anhält, ist halt, dass Wasserstände beispielsweise in Flüssen sehr schnell ansteigen können und es auch an anderen Stellen zu Überschwemmungen kommen kann.
In Frendenberg ist das ein sensibles Thema, besonders nach dem großen Starkregenereignis im Juli 2021. Damals waren viele Teile der Stadt überschwemmt, Autos wurden von den Wassermassen weggespült, Wohnungen und Keller liefen voll und es gab über 300 Feuerwehreinsätze.
Ich glaube, viele erinnern sich wahrscheinlich noch an diesen Tag.
Ja, ich bin damals zum Beispiel nach Warm in die Landstraße gefahren und habe einer Familie geholfen. Das Wasser stand da fast bis zu den Lichtschaltern und viele der nass gewordenen Sachen waren nicht mehr zu retten. Ja, neben diesem ganzen Materiellen, was da im Grunde genommen den Bach runtergeht, sind da eben auch viele Dinge dabei, die du einfach nicht mehr zurückholen kannst. Alte Fotos, so Sachen aus Kindheitstagen, Erinnerungsstücke.
Ja, schrecklich. Und das war natürlich schon wirklich extremer Starkregen an dem Tag. Experten haben das später als eins von diesen 100-jährigen Ereignissen eingeordnet.
Ah, das bedeutet wohl, dass wir uns die nächsten 96 Jahre jetzt keine Gedanken mehr machen müssen?
Ja, leider nicht so ganz. Denn tatsächlich gab es schon 2 Jahre später, nämlich im Mai 2023, das nächste große Starkregenereignis, das in dieser Skala wieder als 100-jähriges Ereignis eingestuft wurde.
So, so.
Das zeigt also, diese Ereignisse treten mittlerweile immer häufiger auf. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man da auch an der Skala irgendwann mal was ändern. Und das hängt eben auch mit der Klimakrise zusammen, die dieses extreme Wetter ja verstärkt.
Genau zu dem Thema gab es tatsächlich auch schon eine Studie, die EXOS 2020-Studie, die sich genau mit dem Thema befasst hat und nochmal genau das festgestellt hat, eben dass diese starken Niederschläge zugenommen haben und auch diese extrem starken Niederschläge. Das heißt, wir müssen uns auf mehr Starkregenereignisse einstellen und uns irgendwie davor schützen, dass sie so große Schäden anrichten wie in den vergangenen Jahren. Ist da in Frendenberg schon irgendwas passiert?
Ja und nein. Also viele Menschen haben das Gefühl, dass sich noch nicht wirklich viel getan hat. Also 2023 gab es an einigen Stellen genau die gleichen Schäden wie 2 Jahre vorher. Ich war da zum Beispiel auch bei Anwohnern an der Landstraße in Warm und die haben mir das dann auch geschildert. Und auch als da vor ein paar Wochen dieser kurze Starkregen war und die Hauptstraße in Delwig überflutet hat, gab es so in der Redaktion dann so die Reaktion, ah ja, das sieht ja eigentlich wieder genauso aus wie 2021.
Und inwiefern ist dann doch was passiert?
Also zumindest in der Theorie gibt es mittlerweile genaue Pläne, welche Maßnahmen wo unternommen werden müssen. Denn tatsächlich hat die Stadt bereits 2020 beschlossen, ein Starkregen-Risikomanagement durchzuführen und hat dafür das Unternehmen Emscher-Lippe Wassertechnik beauftragt.
Starkregen-Risikomanagement klingt nach einem sehr brauchbaren Wort für meine Liste mit langen, sperrigen deutschen Worten.
Ja, hinter diesem sperrigen Wort verstecken sich auch komplexe Abläufe. Also konkret geht es darum zu schauen, welche Orte sind bei Starkregen besonders gefährdet und was kann man dagegen tun. Also das Unternehmen hat im ersten Schritt Gefahrenkarten erstellt, die dann zeigen, wie hoch der Wasserstand im Stadtgebiet bei einem Starkregenereignis ist und auch wie schnell da das Wasser fließt.
Die könnt ihr euch übrigens auch mal selber anschauen und checken, inwieweit euer Haus von diesem Starkregenereignis betroffen wäre. Da gibt es so 3 Szenarien, ein seltenes, ein außergewöhnliches oder ein extremes Regenereignis. Und dieses außergewöhnliche, also eben Szenario 2, das ist genau das, was alle 100 Jahre ungefähr erreicht werden sollte.
Genau, und hier vor Ort hat die Emscher-Lippe Wassertechnik dann im nächsten Schritt geguckt, wo ist das Risiko besonders hoch? Also jetzt nicht einfach nur die Gebiete, sondern was ist eigentlich in den Gebieten? Also wo gibt es zum Beispiel Altenheime, Kindergärten oder halt auch die Feuerwehr?
Also Gebäude, die besonders geschützt werden müssen.
Genau, und darauf aufbauend wurde dann ein Handlungskonzept erstellt. Dieses Konzept wurde im Juni 2023 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ah ja, das sind smarte 3 Jahre von der Idee bis zum Konzept.
Du wolltest doch nicht mehr rechnen im Podcast.
Ah, sorry, kurzer Rückfall. Aber was steht denn jetzt drin im Konzept?
Also im Wesentlichen zeigt das Konzept, dass für den Schutz vor Hochwasser bei Starkregen alle irgendwie zusammenarbeiten müssen.
Wow.
Ja, warte, also ein bisschen mehr steht im Konzept schon drin. Okay. Es bezieht sich nämlich auf drei Gruppen, also auf die Stadt, auf BürgerInnen und auf die Landwirtschaft. Und diese drei Parteien müssen halt etwas tun, damit es funktioniert. Bei der Infoveranstaltung hat Detlef Rieger von der Emscher Lippe Wassertechnik auch klar gesagt, am schnellsten können die Maßnahmen der Bürgerinnen und Bürger selbst umgesetzt werden.
Und was gibt's da so für Vorschläge?
Da geht es dann vor allen Dingen darum, die eigenen Häuser besser zu schützen. Also ich sag mal so Kellerschächte wasserdicht abzudecken oder auch Türen und Fenster zu erhöhen, wobei das ja jetzt schon nicht so einfach umzusetzen ist. Außerdem wird empfohlen, beispielsweise vor Tiefgaragen so Schwellen in den Boden einzubauen.
Ohne bauliche Maßnahmen wird es also wohl nicht gehen.
Die sind natürlich dann auch meist gleich recht teuer.
Voll.
Aber an sich ist das erstmal eine kluge Idee. Nur von überschwemmten Straßen helfen diese Maßnahmen jetzt auch nicht. Was steht denn sonst noch im Handlungskonzept?
Also eine große Maßnahme von Seiten der Stadt ist der Bau von Hochwasserrückhaltebecken an verschiedenen Stellen, eben genau da, wo es Sinn ergibt, laut der Karten, die es da gibt. Und außerdem könnten Straßen in Zukunft so ein bisschen so gebaut werden, dass sie in der Mitte abgesenkt sind.
Abgesenkte Straßen?
Ja, da geht es dann darum, dass das Wasser in der Mitte fließt, anstatt links und rechts in die Häuser und es sammelt sich dann einfach da und die Straßen können auch trotzdem noch befahren werden.
Na, aber dann ist es ja nicht weg.
Nee, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen als temporärer Regenwasserspeicher gedacht, diese Straße dann. Aber einfach um zu verhindern, dass das auch zum Beispiel von der Straße weiter irgendwo in die Häuser fließt oder eben auch, dass man gar nicht mehr durchkommt über die Straße. Das sind ja auch alles wichtige Sachen. Und dann muss man halt schauen, wie es dann nachher vielleicht abgepumpt wird.
Als dritte Partei hattest du ja noch die LandwirtInnen genannt. Was haben die denn mit der ganzen Sache zu tun?
Das lässt sich vielleicht ganz gut am letzten Ereignis im April in Delwig erkennen. Da war nämlich weniger das Wasser das Problem als vielmehr der Schlamm. Dieser wurde von den Feldern oberhalb der Straße einfach runtergespült und es war dann wie so eine Schlammlawine, die da auf die Straßen kam. Damit das nicht mehr passiert, sollten Felder laut Handlungskonzept hangparallel und nicht hangfolgend bestellt werden, damit sie halt das Wasser so ein bisschen eher aufhalten.
Also, dass die Bepflanzung quasi parallel zum Hang erfolgt und somit das Erdreich durch die Wurzeln gefestigt wird, anstatt wie bei einer Abflussrinne das mit Schlamm angereicherte Wasser auf die Straße zu spülen.
Ah.
Genau, und außerdem wird empfohlen, Gräben und Grasstreifen entlang der Felder anzulegen.
Ja, die Landwirtschaft und Bürgerinnen sind also selbst angehalten, diese Dinge umzusetzen. Wie sieht's mit den Maßnahmen der Stadt aus? Wann kommen die Regenrückhaltebecken?
Ja, das lässt sich noch nicht so genau sagen. Also, das Handlungskonzept wurde im vergangenen Oktober im Rat beschlossen. Da gab es allerdings von der Politik auch Kritik, weil es eben noch keinen konkreten Zeitplan für die Maßnahmen gibt und man da auch eine Bringschuld gegenüber der BürgerInnen sah.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass das Thema zwischenzeitlich wieder aus dem Fokus gerät. Ich glaube, das nennt man Hochwasserdemenz.
Hochwasserdemenz bedeutet übrigens, dass Menschen nach einem Hochwasser mit der Zeit vergessen, wie schlimm es war und wie groß die Gefahr wirklich ist. Dadurch unterschätzen sie später das Risiko und bereiten sich oft nicht mehr richtig auf ein neues Hochwasser vor.
Ja, also wer jetzt Wasser und Schlamm im Keller hatte oder sogar im Erdgeschoss, der vergisst das vermutlich nicht wirklich. Aber Verdrängung ist da schon echt ein Problem. Da sieht man, wie irreführend und zuweilen gefährlich die Behauptung Jahrhundert-Hochwasser ist. Wir müssen halt eher davon ausgehen, dass das viel, viel, viel häufiger passiert.
Wir verlinken euch zu dem Phänomen mal eine sehr gelungene Folge von ZDF Magazinen, in der es darum geht.
Also das stimmt wahrscheinlich so ein bisschen. Dazu passt halt auch, dass Kämmerer Heinz-Günther Freck nochmal deutlich mache, dass sich kein verbindlicher Zeitplan aufstellen ließe. Aber es wurde halt auch deutlich, dass die Stadt da eigentlich auch gerne mehr und schneller was machen würde. Aber es gibt da einfach viele Dinge, die da im Weg stehen, zum Beispiel auch lange Genehmigungsverfahren.
Wie sieht es denn eigentlich in anderen Kommunen aus? Sind die besser aufgestellt oder geht es da schneller?
Es sieht tatsächlich ziemlich ähnlich aus, soweit ich das recherchieren konnte. Also dieses Vorgehen des Starkregen-Risikomanagements gibt es auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Menden. Und da wurden im vergangenen Jahr auch eben diese Gefahrenkarten veröffentlicht. Und da gibt es auch schon seit 2019 eine Projektgruppe zu dem Thema im Rathaus. Also auch einige Jahre, die da vergangen sind. In Unna gab es sogar schon 2014 den Auftakt der Kampagne Stark gegen Starkregen. Aber da wird auch gerade noch wieder über mögliche Maßnahmen gesprochen, über einen runden Tisch mit der Landwirtschaft. Ja.
Also zusammengefasst, das Thema ist durchaus präsent. Nicht alle vergessen das, aber die Mühlen mahlen langsam und das auch irgendwie überall.
Ja, es wird also auch darauf ankommen, dass wir auch als Bürgerinnen schauen, wie wir zum Beispiel unser Haus, unser Grundstück vor Starkregen schützen können.
Da steht dann zumindest weniger Bürokratie im Weg.
Ja, eher die finanziellen Möglichkeiten.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt doch mal der Special-Eulenspiegel, oder?
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel mit der aktuellen Wahrnehmung aus Frontenberg von Lina. Dazu stelle ich dir drei Fragen, drei Antworten von dir. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Erste Frage. Welche Begegnung hat dich besonders berührt?
Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter Kontakt mit Violetta Würwohl. Die kommt aus Frontenberg und ist mittlerweile ziemlich erfolgreich auf YouTube und zeigt da so ein bisschen ihren Alltag mit einer Armprothese, die sie hat. Und irgendwie immer, wenn ich mit der zu tun habe, berührt mich das schon, weil die einen ganz schönen Leidensweg hinter sich hat und trotzdem so viele Projekte irgendwie umsetzt und sich immer wieder was Neues ausdenkt. Und die hat jetzt ihren ersten eigenen Song veröffentlicht, den sie jetzt nicht selber die meiste Zeit singt, sondern noch ein Rapper aus Dortmund. Aber es geht halt so um ihre Geschichte und ja, das hat mich dann irgendwie doch auch wieder berührt, als sie mir davon erzählt hat und ich mir den Song auch angehört habe.
Welches Thema hat dich überrascht?
Ich war in der Altendorfer Straße, die gerade saniert wird, und im Vorfeld hatte der Kreis so mitgeteilt, dass Anwohner da womöglich wochenlang nicht auf ihre Grundstücke kommen, irgendwie gucken müssen, wo sie ihr Auto abstellen. Und ich bin dann zum Beginn der Bauarbeiten da hin und hatte ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Chaos erwartet, wenn da irgendwie niemand mehr hin und her kommt. Und es ist ja irgendwie bei Baustellen leider oft so, dass es nicht so richtig rund läuft. Und dann war ich total überrascht, weil irgendwie alles total gut lief, als ich ankam. Also ist ja auch mal sehr positiv. Ist ja auch nicht so, manchmal kommt es so vor, als möchte man nur über negative Dinge berichten, aber wir freuen uns sehr, wenn man auch mal was Positives berichten kann. Und da lief es wirklich einfach gut. Es waren alle total entspannt. AnwohnerInnen und BauarbeiterInnen haben sich da total gut arrangiert. Ich bin da dann die Straße lang gefahren, also die war noch befahrbar dann auch für AnliegerInnen und zum Beispiel auch Busse und so weiter. Und dann haben die gerade an einer Einfahrt gearbeitet. Dann hat man so gefragt, wie lange dauert's? Und die so, nee, wir sind gleich weg. Dann standen da so ein paar Autos hinter mir und wir haben dann irgendwie 3 Minuten gewartet und dann ging's irgendwie weiter. Und ich habe dann da auch noch mit Leuten gesprochen, die da ihre Firmen haben und die waren auch total positiv überrascht, dass es einfach so gut funktioniert.
Ja, nicht schlecht. Manchmal gibt's noch positive Überraschungen. Und dann auch schon das Letzte. Was war die wichtigste Nachricht für eine Eule aus Frontenberg?
Ja, also die Schützenfest-Saison ist gestartet. Es war jetzt das erste Schützenfest in Bentrop und 8 weitere kommen ja, glaube ich, noch. Da gibt es also wieder viele Veranstaltungen, wo ja, glaube ich, viele FrontenbergerInnen auch was mit anfangen können. Und für alle, die vielleicht jetzt nicht so Schützenfest-Fans sind, auch die Freibad-Saison ist gestartet. Also das Löhnbad hat geöffnet. Da gibt es jetzt sogar Pommes aus dem Automaten. Auch sehr cool. Und das Freibad Delwig öffnet ja hoffentlich auch bald. Und insgesamt ist so ein bisschen der Sommer in der Stadt angekommen, finde ich. Also auch in der Innenstadt ist so das Wasserspiel wieder an. Und ja, einfach ein bisschen gute Stimmung.
Wie schön.
Ja, und dann gehen wir auch schon zum zweiten großen Thema dieser Folge. Familien mit Kindern sind in aller Regel irgendwann mal auf der Suche nach einem
Kita-Platz.
Ja, und in dem Zusammenhang ist ziemlich oft von einem Mangel zu hören, auch in Frontenberg.
Jo.
Wir wollen uns deshalb mal diesem Thema heute ein bisschen widmen und schauen, wie steht es eigentlich um die Kita-Plätze in Frontenberg? Also Lena, wie ist es eigentlich mit den Kita-Plätzen in Frontenberg?
Ja, also das Thema ist gerade besonders präsent, weil es einige Veränderungen bei einer Kita in Frontenberg gibt. Rund um diese Veränderung zeigt sich auch, wie vielschichtig diese ganze Thematik ist.
Ja, da geht es nämlich neben der Anzahl von Betreuungsplätzen vor allem um die finanziellen Herausforderungen, die so eine Kita mit sich bringt. Aber erstmal apropos Betreuungsplätze. Wie sieht es da denn aktuell in Frontenberg aus?
Ja, da sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn man so auf die Zahlen guckt. Also im Schulausschuss Anfang Mai hat der Kreis Unna die aktuellen Kita-Zahlen für Frontenberg vorgestellt. Demnach haben wir aktuell noch 2 U3-Kinder und 13 Ü3-Kinder, die keinen Kita-Platz haben.
Das sind zusammen 15.
Seva.
Sag ja nur. Übrigens, die Rolle des Kreises in der Geschichte ist folgende. Die Stadt Frontenberg, sowie hier auch Böen und Holzwickede, die unterhalten kein eigenes Jugendamt, sondern die teilen sich das quasi beim Kreis. Aber dann zurück zu den Zahlen. Ich folge euch gebannt.
Ja, danke. Gerne. Also, ihr habt ja gerade ausgerechnet, dass 15 Kinder noch auf einen Kita-Platz warten. Im März des vergangenen Jahres standen aber noch 50 Kinder auf der Warteliste. Man muss dazu sagen, die Zahlen sind immer sehr dynamisch.
Jetzt gibt es auch noch dynamische Zahlen.
Ja, es werden halt auch immer wieder Plätze frei und dann auch welche vermittelt. Deswegen ist das immer nur so ein punktueller Stand und es kann theoretisch am nächsten Tag wieder mehr oder weniger sein. Aber der Kreis sprach jetzt zuletzt von einer fast 100%igen Betreuung, was ja schon sehr positiv klingt. Und diese Woche wurde dann sogar gesagt, dass es noch freie Plätze für das kommende Kita-Jahr gibt.
Wo kommen die freien Plätze denn auf einmal her?
Die gibt es in der Kita zur Wasserburg in Ostbüren. Dort sollte nämlich zum nächsten Kita-Jahr eigentlich eine Gruppe geschlossen werden. Das hatte der ehemalige Träger, der Evangelische Kirchenkreis, angekündigt. Jetzt gibt es aber einen neuen Träger und der behält die Gruppen bei, also gibt es jetzt wieder Plätze.
Aber wieso ein neuer Träger?
Also einerseits, um eben diese Plätze zu sichern, die sonst weggefallen wären, aber auch, weil die Kita laut Kreis auf lange Sicht gesehen nur weiter betrieben werden kann, wenn sie vierzügig ist, also vier Gruppen hat. Und das konnte der Kirchenkreis als Träger nicht zusichern, deshalb wurde ein neuer Träger gesucht.
Und gefunden.
Wer ist denn der neue Träger?
Die Sozialpädagogische Initiative UNNA, kurz SPI, die wurde 1988 als gemeinnütziger Verein gegründet, mit dem Ziel, Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen. Und mittlerweile ist sie Träger von verschiedenen Kitas, beispielsweise in Unna und Böen und jetzt eben auch in Fröndenberg. Und die machen aber auch noch mehr, zum Beispiel auch offenen Ganztag an Schulen.
Meinst du, durch den neuen Träger wird sich da jetzt viel ändern?
Ich glaube erstmal nicht. Also der Betrieb soll zunächst im Grunde weiterlaufen wie bisher. Der Plan ist aber, dass es zeitnah einen Neubau gibt, in dem dann halt auch vernünftig vier Gruppen betreut werden können. Der Neubau allerdings, der soll dann in Frömann gebaut werden und wenn alles gut läuft, schon im Dezember 2026 fertig sein.
Wie finden das die Leute in Aspüren, dass die Kita da wegkommt?
Natürlich nicht so pralle, allerdings scheint es mittlerweile so, dass die Freude über den grundsätzlichen Erhalt höher wiegt als der Verlust der Einrichtung im eigenen Dorf. Objektiv gesprochen liegt Frömann im Vergleich zu Aspüren schon ein wenig zentraler und es leben hier mehr Menschen. Insofern ist das nicht komplett abwegig und von Aspüren aus sind es auch nur gut 3 Kilometer nach Frömann.
Ja, das angepeilte Grundstück ist, so hört man übrigens, dass hinter dem Friedhof an der Brauerstraße neben der Wohneinrichtung für Seniorinnen und die Zuwiegung, die soll dann aus westlicher Richtung, also von der Brückenstraße erfolgen.
Ja, das hört sich doch erstmal nach einem vielversprechenden Ensemble aus Kita, Jugendeinrichtung, Gemeindezentrum und Seniorinnenhaus an. Alles grün miteinander verbunden.
Voll, da kann man Fantasien für coole Projekte entwickeln.
Das kann dann auf jeden Fall auch für Frömann nochmal eine Bereicherung sein.
Du hast aber doch noch ein Aber auf den Lippen, oder?
Naja, was man halt auch bedenken muss, natürlich kostet so ein Neubau auch wieder einiges an Geld. Das bringt der Träger nicht selbst mit. Deshalb sagte der Kreis auch schon, dass die Kommune da wieder mit einem großen Anteil dabei sein wird. Also wird sich das wohl am Ende auch auf den städtischen Haushalt auswirken.
Aber das liegt jetzt nicht speziell an dem Träger, oder?
Nee, genau. Das sagte der Kreis auch. Das ist normal und hat jetzt nichts speziell mit dem Träger zu tun. Und generell ist die Finanzierung von Kindertagesbetreuung auch unabhängig von der Art des Trägers ein großes Thema. Also die evangelische Kirche hat ja jetzt kreisweit ihre Aktivitäten zurückgeschraubt, wie eben auch in Fröndenberg, weil die finanziellen Mittel nicht mehr da sind.
Und am Ende wäre es keinen Cent günstiger, wenn der Kreis das komplett selber machen würde, das kann man auch mal sagen. Die Situation hatten wir ja auch schon mal, als die Kita in Ader noch vom Kreis betrieben wurde. Das hat man dann aufgegeben. Das System aus freiem und öffentlichem Träger ist von der Sache her schon ein gutes.
Vielleicht hilft an der Stelle mal ein Überblick zum Thema Trägerschaft von Kitas.
Ja, in NRW oder überhaupt gibt es eben verschiedene Formen von Trägern. Es gibt freie und öffentliche Träger, die kommunalen Träger, das ist hier der Kreis, könnte auch die Stadt Fröndenberg selbst sein, sind die öffentlichen Träger. Und die freien Träger, darunter fallen die kirchlichen, wie die evangelische und katholische Kirche, aber auch zum Beispiel das SPI oder die Arbeiterwohlfahrt, AWO oder das Deutsche Rote Kreuz. Und es gibt auch noch den Spezialfall von Elterninitiativen. Also alles, was nicht der Staat ist, ist ein freier Träger.
In Fröndenberg sind bis auf den kommunalen Träger alle vertreten. Und zählt man die jeweils zusammen, sind die kirchlichen Träger übrigens in der Mehrzahl. Es gibt 4 Kitas der katholischen Kirche und jetzt ohne die Wasserburg noch 2 evangelische.
Ja, bei der Finanzierung des Kita-Bereichs gibt es übrigens auch Unterschiede je nach Träger, oder?
Genau, also generell ist es ein Zusammenspiel erstmal aus kommunalen Mitteln, Landesmitteln und Elternbeiträgen und dazu kommen dann noch die Trägeranteile und die sind tatsächlich je nach Träger anders. Am meisten müssen die kirchlichen Träger mitbringen, weil sie als in Anführungszeichen reiche Träger gelten.
Ja, allerdings ist das eben mittlerweile nicht mehr unbedingt so eine ganz zutreffende Bezeichnung, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau, wir haben ja eben die finanziellen Herausforderungen schon angesprochen und deshalb übernimmt der Kreis jetzt auch freiwillig den Trägeranteil für die evangelischen Kitas in seinem Zuständigkeitsbereich, also auch in Fröndenberg. So macht das die Stadt Unna für die evangelischen Kitas dort übrigens auch.
Als Kirchenmensch bin ich übrigens ganz schön gespannt, wie das für die Kirche so weitergeht.
Da könnten wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen.
Oder weiß ich aber nicht, ob ich da der Richtige für bin.
Du könntest ja mal deinen Chef fragen.
Ah, und du deinen.
Spannende Idee.
Also lass mal einen Strich unter das Thema machen.
Hau raus.
Also am Ende ist klar, Kita-Plätze sind nicht nur eine Zahl in einer Statistik, sondern Teil der sozialen Infrastruktur, Identität eines Ortsteils und ein Thema, bei dem Geld, Herz und Hirn zusammenkommen müssen. Kita-Plätze werden gebraucht. Ihr Nichtvorhandensein sorgt für viel Stress, aber damit es sie gibt, braucht es eben auch eine Menge Geld.
Ja, und manchmal, wie in diesem Fall, ein bisschen Geduld, Flexibilität und offenbar einen neuen Träger.
Oder gleich ein kompletter Umzug mit Neubau, Friedhofsnähe und Ideen fürs Mehrgenerationenquartier.
Ja, damit legst du nochmal den Fokus auf die Chancen, die das ganze Thema mit sich bringen. Wollen wir also hoffen, dass das durch die Veränderungen was Gutes möglich wird.
Amen.
Ja, das war's dann auch schon mit unserer zweiten Kooperationsfolge.
Helwige Anzeiger.
Miets Ruhreule.
Esel und Eule. Danke euch fürs Zuhören. Ein paar wichtige Infos gibt's in den Shownotes und in den Artikeln des Helwige Anzeigers. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Bis dann, Ananas.
Dann Ananas ist gut.
Bis dann,
Ananas. Gut. Bis dann, Ananas ist gut.
Bis dann, Ananas. Bis dann, Ananas.
Bis dann, Ananas.
Bis dann, Ananas. Bis dann, Ananas.
Bis dann, Ananas.